HR Info. Corona kompakt am Montagmorgen.
Im Kampf gegen das Coronavirus will sich eine weltweite Allianz zusammenschließen und Geld sammeln für Impfstoffe, Arzneimittel und Tests. Die EU-Kommission hat für heute eine Online-Geberkonferenz organisiert. Mindestens 7,5 Milliarden Euro Anschubfinanzierung will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zusammenbringen. Deutschland setzt sich dabei für eine internationale Zusammenarbeit ein, denn nur so könne die Pandemie bekämpft werden. Aus Berlin, Uli Haug.
Frühestens im kommenden Jahr könnte ein kleiner Peaks weltweit viele Menschenleben retten. Denn dann soll ein Corona-Impfstoff vorliegen. Aber wer bekommt den Schutz zuerst und zu welchem Preis? Darum wird bereits jetzt heftig gerungen. US-Präsident Trump verfolgt seine America First-Ideologie, umgarnt deutsche Impfstoffhersteller und streicht die Gelder für die Weltgesundheitsorganisation WHO. Zumindest indirekt kritisiert die Naturwissenschaftlerin und Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Politik seit Wochen.
Wissenschaft ist nie national. Wissenschaft dient der Menschheit. Und deshalb versteht es sich von selbst, dass wir Medikamente oder einen Impfstoff gefunden, getestet, freigegeben und einsatzbereit sind, dass sie dann in aller Welt verfügbar und auch für alle Welt bezahlbar sein müssen.
In ihrem Videopodcast erklärt die Kanzlerin, dass aktuell 8 Milliarden Euro für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs fehlen. Der Großteil davon soll jetzt auf der von der EU und Deutschland organisierten Geberkonferenz eingesammelt werden. Deutschland will sich nach Informationen der deutschen Presseagentur mit einer dreistelligen Millionensumme engagieren. Ob sich auch die USA finanziell beteiligen werden, war am Sonntag dagegen noch offen. Von privaten Organisationen wird aber Geld fließen. Die Kanzlerin sieht darin kein Problem.
Deshalb begrüße ich es sehr, dass nicht nur Regierungen, sondern auch private Stiftungen, wie zum Beispiel die Melinda und Bill Gates Stiftung und private Akteure wie Impfstoffhersteller und Medizinhersteller sich zusammengeschlossen haben, um daran zu arbeiten, all diese medizinischen Möglichkeiten für möglichst viele Menschen zu eröffnen.
Um tödliche Folgen zu verhindern, sollte der Impfstoff schnell weltweit nach Bedarf verteilt werden. Denn eine zeitversetzte Verteilung zwischen armen und reichen Ländern kann die Pandemie nicht stoppen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es aktuell rund 7 Jahre dauert, bis Entwicklungsländer Zugang zu neu entwickelten Impfstoffen bekommen. Bei Corona soll das anders werden, hofft Gesundheitsminister Spahn.
Je nachdem, in welcher Region auf der Welt der Impfstoff zuerst entwickelt wird, es ist wichtig, dass wir dann auch international kooperieren, in jede Richtung.
Trotz aller Kritik wäre die Weltgesundheitsorganisation WHO wahrscheinlich am ehesten dazu in der Lage, einen Impfstoff einigermaßen gerecht zu verteilen.
Wenn wir erstmal einen Impfstoff haben gegen Corona, dann wird alles wieder gut. So oder so ähnlich hört sich gerade vieles an, wenn wir Medizinern, Fachleuten und Politikern zuhören, aber das mit dem Impfstoff kann noch dauern, noch ein Jahr in etwa, vielleicht auch länger. Es gibt schon Kandidaten, etliche sogar, und jetzt laufen auch erste Tests dafür in verschiedenen Ländern, auch in Deutschland. Aber das alles kostet Geld, sehr viel Geld. Und deswegen gibt es heute für die Impfstoffforschung eine internationale Geberkonferenz, ausgerichtet von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die Bill und Melinda Gates Stiftung ist auch mit dabei. Das klingt alles auf den ersten Blick sehr gut, aber es gibt auch Kritik daran, zum Beispiel von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Denn geforscht wird zum Teil mit öffentlichen Geldern, was einzelne Staaten eben jetzt heute auf der Konferenz dann zusagen werden. Aber wenn dann der Impfstoff verkauft wird, dann streichen den Verkaufspreis die Unternehmen ein. Und darüber habe ich mit Marco Alves gesprochen von der Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen. Herr Alves, wenn so viel öffentliches Geld in die Forschung gesteckt wird, können wir denn dann auch sicher sein, dass wir am Ende einen Impfstoff haben, den sich dann auch alle Menschen leisten können, beziehungsweise alle Gesundheitssysteme auf der Welt leisten können?
Leider ist es absolut kein Automatismus, dass wenn öffentliche Gelder für Forschung und Entwicklung bereitgestellt werden, auch für alle Menschen bezahlbare Präparate am Ende dabei rauskommen, die überall auf der Welt zugänglich und einsetzbar sind. Die Kontrolle über das, was mit dem Präparat passiert oder wie der Preis gesetzt wird, haben am Ende Unternehmen. Und Unternehmen haben häufig ein Interesse an möglichst viel Umsatz. Und das beißt sich sehr häufig mit dem Menschenrecht auf Gesundheit und eben auch dem Ziel, gerade für Menschen in ärmeren Ländern die Präparate zur Verfügung zu stellen, die sie dringend benötigen. Dabei geht es auch um ein wichtiges Problem. Also es geht nicht nur darum, eben Medikamente, Impfstoffe und Diagnostika überhaupt auch erst zu entwickeln, sondern dann auch zuzuschneiden auf spezifische Bedürfnisse in infrastrukturschwachen Kontexten. Das betrifft arme Menschen und arme Menschen versprechen nicht besonders viel Profit. Wir brauchen aber Impfstoffe, die hitzestabil sind. Wir brauchen Medikamente, die einfach zu verabreichen sind. Und wir brauchen Diagnostika, die schnell und einfach anzuwenden sind und schnell ein Ergebnis liefern, ohne dass man großartige Laborkapazitäten braucht.
Jetzt geht's aber ja gerade speziell bei dem Corona-Impfstoff wirklich um etwas, was im Grunde jeder Mensch von den gut 7 Milliarden auf der Welt brauchen würde. Also es ist jetzt nicht nur ein Impfstoff, der eine bestimmte Gruppe von Leuten eben braucht, sondern wirklich wahrscheinlich jeder. Da dürfte doch der Profit unterm Strich ziemlich groß sein, auch wenn man es an ärmere Leute praktisch kostenlos hergibt, oder?
Frau Bundeskanzlerin Merkel hat angekündigt, dass Impfstoffe, Medikamente, aber auch Diagnostika gegen Covid-19 ein globales öffentliches Gut sein sollen. Das hört sich erstmal gut an, den Worten müssen jetzt aber auch Taten folgen. Also das heißt, dass es ganz klare, unmissverständliche Regeln und eine Koordination braucht über die ganze Kette von Forschung und Entwicklung, Produktion, aber auch im Hinblick auf die Verteilung. Es darf natürlich nicht sein, dass Impfstoffe, die zum Schluss herauskommen und durch öffentliche Gelder finanziert wurden, gehortet oder gehamstert werden, dass Länder, die einen besonders hohen Preis in der Lage sind zu zahlen, als erstes mit einem Impfstoff bedient werden oder aber gerade nur, weil eine Produktionsstätte in einem bestimmten Land ist, dieses Land das Privileg bekommt, eben zuerst Zugang zu einem Impfstoff zu haben. Und da muss die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, eine starke koordinierende Rolle einnehmen, die bisher leider noch nicht so definiert ist.
Also das Geld, was jetzt möglicherweise heute auf der Geberkonferenz dann Deutschland zusagt oder auch viele andere Länder oder von der EU generell, geht ja zum Teil an CEPI, eine öffentlich-private Impfstoffinitiative, in der sind staatliche Förderer drin, aber eben auch Pharmaunternehmen. Ist denn da vertraglich irgendwo geregelt, wie der Impfstoff, wenn er denn mal fertig und zugelassen ist, dann verkauft und vermarktet wird?
Ganz am Anfang, als CEPI neu entstanden ist, gab es gute sogenannte Zugangsbestimmungen, also die Bedingungen, die an die Vergabe von CEPI-Geldern geknüpft sind. Wir haben nach einer Weile gehört, dass große Pharmafirmen sich darüber beklagt haben, dass diese Zugangsbedingungen zu restriktiv sind. Daraufhin wurden diese Zugangsbedingungen verwässert. Das heißt, Regelungen, die eigentlich sicherstellen sollen, dass ein von CEPI finanzierter Impfstoff eben weltweit absolut erschwinglich ist und für jeden, der oder die ihn benötigt, zugänglich ist. Auch die Produktion, und wir sind ja heute in einer Situation, wo wir wahrscheinlich eine massive Großproduktion brauchen, um den weltweiten Bedarf zu decken, ist bisher noch nicht Teil gewesen von Verträgen, die sich nicht auf Covid-19 beziehen. Eine Produktion im globalen Maßstab muss also noch organisiert werden, damit Menschen weltweit eben Zugang zu dem Impfstoff haben. Und zwar nach einer Priorisierung aufgrund von medizinischen bedarfsbezogenen Faktoren, die die WHO definieren sollte, statt nach einer Priorisierung, wer am meisten zahlt oder nach nationalistischen Interessen.
Die beispielsweise, also das heißt, wer es am ehesten braucht, das ist das Kriterium, oder?
Genau, ein Impfstoff muss danach verteilt werden, wo es den dringendsten Bedarf gibt.
Befürchten Sie denn, also verstehe ich Sie da richtig, befürchten Sie im Grunde, dass einige Pharmaunternehmen am Ende uns oder manche Länder über den Tisch ziehen beim Corona-Impfstoff?
In einer globalen Pandemie darf es auf gar keinen Fall jetzt darum gehen, größtmögliche Einnahmen zu erzielen oder größtmögliche Profite zu erwirtschaften, sondern ganz im Gegenteil. Das, was vorrangig sein muss, ist, dass alle Menschen weltweit die den Bedarf haben, eben Zugang bekommen, sowohl zu Impfstoffen als auch zu Medikamenten, als auch zu Diagnostika. Und das darf man leider nicht den Firmen überlassen, sondern es muss da eine übergeordnete Kontrolle geben. Und auch an die öffentlichen Gelder müssen strikte Bedingungen geknüpft werden, die eben sicherstellen, dass zum Schluss eine Bezahlbarkeit gewährleistet ist.
Verstehe ich Sie da richtig, so ein Stück weit wollen Sie quasi sowas wie eine internationale globale Planwirtschaft in der Pharmaindustrie für so etwas Zentrales wie eben einen Impfstoff, den im Grunde dann am Ende die ganze Welt braucht? Ist es das?
Selbst die Welthandelsorganisation hat verbriefte Möglichkeiten, die für Regierungen die Handhabe ermöglichen, sicherzustellen, dass dringend benötigte Präparate bezahlbar sind. Wenn wir in einer globalen Notsituation, in einer globalen Pandemie in die Lage kommen, dass sich Menschen dringend benötigte Präparate nicht leisten können, dann muss hier agiert werden.
Und wer soll dann eingreifen? Also wer könnte denn sowas durchsetzen?
Regierungen sind in der Verantwortung, das sicherzustellen. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist die einzige Organisation mit einem demokratischen Mandat, weltweit für menschliche Gesundheit sich einzusetzen und bestimmte Regelungen eben voranzubringen. Und da müssen alle Institutionen der Vereinten Nationen zusammenarbeiten und hier eine globale Koordination ermöglichen. Es geht ja letzten Endes nicht nur darum, Medikamente bezahlbar zu machen, sondern es geht um eine Produktion und um eine Verteilung. Und es darf nicht bei einer einzelnen Firma oder bei einer einzelnen Regierung bleiben, die darüber entscheidet, wer Zugang bekommt und wer nicht.
Wenn es erst einmal so einen Impfstoff gibt, dann wird alles wieder gut. So oder so ähnlich hören wir das ja immer wieder. Und wir hören allerdings auch, wann es diesen Impfstoff geben wird. Das ist unklar. Klar ist nur, man muss es gemeinsam versuchen, wenn es schnell gehen soll. Die EU-Kommission hat jetzt eine Online-Geberkonferenz organisiert, um Geld dafür zu sammeln. Heute geht es los. Das soll der Auftakt sein zu einem Spendenmarathon. 7,5 Milliarden Euro will man zusammenbringen. Damit sollen dann die Entwicklung und die Einführung erschwinglicher Impfstoffe, Tests und Behandlungsmöglichkeiten unterstützt werden. Alexander Göbel berichtet aus Brüssel darüber.
Ohne Impfstoff kein Ende der Corona-Pandemie. Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist das keine Phrase, sondern ein Handlungsauftrag. Ihr Ziel, alle Kräfte zur Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und Tests gegen das Virus bündeln, und zwar weltweit.
The European Union will spare no effort.
Die Europäische Union wird nichts unversucht lassen, um die Welt im Kampf gegen das Coronavirus zusammenzubringen.
To help the world. Come together against coronavirus.
Der Plan, Staaten, Institutionen, internationale Organisationen und Geber sollen sich mit Wissenschaft, Pharmaindustrie, Regulierungsbehörden und Zivilgesellschaft vernetzen.
Because united,
gemeinsam werden wir Geschichte schreiben und eine globale Antwort finden auf eine globale Pandemie.
To the global pandemic.
Binnen weniger Wochen hat die EU-Kommission dafür einen Rahmen gesetzt. Unterstützt durch die Weltgesundheitsorganisation WHO und gemeinnützige Partner wie die Bill und Melinda Gates Stiftung oder den Wellcome Trust. Die Idee, den Forschungsflickenteppich zusammennähen, über alle Grenzen hinweg Daten teilen, zügig und vor allem koordiniert an einem Strang ziehen. Hier kommt die Online-Geberkonferenz der EU ins Spiel.
Wir wissen, dass noch eine ziemlich beachtliche finanzielle Lücke zu schließen ist,
sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Genauer gesagt fehlen laut unabhängigen Gesundheitsexperten rund 7,5 Milliarden Euro alleine als Grundstock, um das ehrgeizige Projekt der EU und ihrer Partner überhaupt anzuschieben. Deutschland werde sich mit einem substanziellen Anteil beteiligen, so die Bundeskanzlerin, die als eine der Co-Vorsitzenden dabei sein wird. Jeder einzelne Euro, so Merkel, werde in erster Linie an anerkannte globale Gesundheitsorganisationen fließen, darunter die Impfstoffallianz Gavi und der Global Fund. Sie müssten so schnell wie möglich an die Arbeit, so Merkel, um bei den Tests, der Therapie und vor allem bei der Entwicklung eines Impfstoffs weiterzukommen. Abgesehen davon, dass die Zeit dränge, so die Kanzlerin, es warte schon die nächste Herausforderung. Ein Impfstoff müsse nicht nur hergestellt werden, sondern auch weltweit verfügbar sein. Und das vor allem mit Blick auf ärmere Länder zu einem erschwinglichen Preis.
Es handelt sich hier um ein globales öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und dann ihn auch in alle Teile der Welt zu verteilen. Das wird eine große Kraftanstrengung sein, wenn wir einmal einen solchen Impfstoff haben.
Um Corona zu besiegen, müssen wir Zeit und Raum überwinden, stellt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron fest und fügt optimistisch hinzu, wir sind schon dabei.
Et je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi de permettre d'écraser à la fois le temps et l'espace.
So viel ist aber allen klar. Für das große Ziel einer Corona-freien Welt dürfte diese Online-Geberkonferenz der EU nur der erste Schritt sein.
Spielen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Das erscheint vielen Eltern und auch Erzieherinnen und Erziehern schwierig, wie das gehen soll, wenn ab heute die Spielplätze in Hessen wieder aufmachen. Andere sind allerdings einfach nur heilfroh, dass nach 7 Wochen die Spielplätze und auch die Bolzplätze endlich wieder benutzt werden dürfen und die Wolle kann endlich runter vom Kopf. Ab heute haben auch wieder Friseure offen in Hessen. Vor dem langen Wochenende haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten schon mal so vorgefühlt, was als nächstes drankommen könnte, wenn es nach wie vor so bleibt mit dem R-Wert des Coronavirus und dem langsamen Tempo, wie es sich gerade verbreitet. Und übermorgen, am Mittwoch, wollen sie dann nächste Schritte entscheiden. Darüber habe ich vorhin schon mit Nina Barth gesprochen in unserem Hauptstadtstudio heute Morgen in Berlin. Was halten Sie denn, Frau Barth, für wahrscheinlich, welche der Einschränkungen die Bundesregierung so als nächstes wieder zurücknehmen könnte?
Ich denke, es wird Lockerungen für den Gastronomiebereich geben. Gerade jetzt wird das Wetter ja auch wieder besser. Vieles spielt sich draußen ab, auch in der Gastronomie. Und draußen sind die Abstandsregelungen leichter umzusetzen. Also ich glaube, da werden Bund und Länder bemüht sein, Perspektiven zu eröffnen. Ein weiteres Thema am Mittwoch ist, wie geht es mit den Schulen weiter? Auch da, denke ich, wird es konkreter werden als zuletzt, gerade bei der Frage nach dem Zeitplan und der Frage, wie kann der Abstand zwischen den Schülern gewahrt bleiben? Wie können Klassen aufgeteilt werden? Und drittes Thema, das vielen wichtig ist, ist der Breitensport und die Fußball-Bundesliga. Gerade über die Bundesliga wird ja viel diskutiert. Es gibt ein Konzept der DFL, der Deutschen Fußballliga. Danach soll die Bundesliga wieder starten mit Geisterspielen und regelmäßigen Tests der Profis. Aber das ist umstritten. Aber vielleicht bekommen wir auch darauf übermorgen eine Antwort.
Generell nimmt ja der Druck zu aus der Wirtschaft. Da hört man immer wieder mal, die Autoindustrie will so schnell wie möglich eine Kaufprämie. Sie haben es gerade schon erwähnt, der Hotel- und Gaststättenverband macht natürlich auch Druck. Der fordert Rettungsfonds. Die Kultur- und Veranstaltungsbranche ist nach wie vor total unzufrieden damit, dass sie keine Perspektive gesagt kriegt, dass viele von ihnen nach wie vor durchs Raster fallen, was die Hilfen angeht. Wie geht die Regierung so insgesamt mit diesem Druck aus der Wirtschaft um?
Ja, sie sagt, wir versuchen das möglich zu machen, was geht, aber eben immer vor dem Hintergrund der Infektionszahlen. Keiner will riskieren, wieder zurückzufallen. Und insofern werden die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten übermorgen ganz sicher versuchen, Perspektiven zu schaffen für die einzelnen Branchen. Ansonsten wird natürlich die Frage der kommenden Wochen immer sein, welche Rettungspakete gibt es? Wie kann den einzelnen Branchen geholfen werden? Die Bundesregierung hat da ja schon einiges im Rekordtempo auf den Weg gebracht. Aber klar ist auch, je länger einzelne Bereiche nicht arbeiten können, desto mehr wird dann die Frage sein, kann da noch nachgebessert werden mit Hilfen? Aber das ist eine Frage, die werden wir am Mittwoch, glaube ich, noch nicht beantwortet bekommen.
Was meinen Sie denn, werden am Ende dann die besonders großen Unternehmen, die großen Konzerne gut durch die Krise kommen, weil die die meiste und beste Lobbyarbeit machen können? Also jetzt ein Konzern mit 100.000 Mitarbeitern wird dann am Ende womöglich doch anders behandelt als, ich sag mal, 10.000 Unternehmen mit 10 Leuten, obwohl es gleich viel Menschen betrifft.
Ja, sicher, ein Konzern mit 100.000 Mitarbeitern hat andere Möglichkeiten, aber man darf nicht vergessen, die kleinen und mittleren Unternehmen haben insgesamt gesehen einen deutlich höheren Anteil an der Wirtschaft, gerade auch was die Anzahl der Mitarbeiter angeht. Noch nie hatten so viele Menschen ihren Arbeitsplatz im Mittelstand wie in den vergangenen Jahren. Insofern wäre die Politik schlecht beraten, auf diese kleineren und mittleren Unternehmen nicht zu schauen. Was sie aber auch tut, es gibt ja zahlreiche Unterstützungsleistungen. Da wird jetzt dann eben auch die Frage sein, wie lange gelten die Beschränkungen für die Unternehmen? Reichen diese Unterstützungsleistungen aus oder müssen sie gegebenenfalls verlängert nachgebessert werden?
Der Bundestag will in dieser Woche dann auch noch ein Corona-Gesetz beraten aus dem Gesundheitsministerium von Jens Spahn. Unter anderem geht es da um einen Immunitätsausweis, der jetzt eingeführt werden soll. Was ist das eigentlich genau?
Ja, also dieser Immunitätsausweis soll bestätigen, wenn jemand das Coronavirus schon hatte und wenn wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass man dann auch wirklich immun ist und niemanden mehr anstecken kann. Dann, das ist die Voraussetzung, sollen sich die Betroffenen diese Immunität bescheinigen lassen können, quasi wie beim Impfpass. Das hätte natürlich gerade für Menschen, die in der Kranken- oder Altenpflege arbeiten, einen großen Vorteil. Und auch für alle anderen, weil sie sich nicht mehr an die Kontaktbeschränkungen halten müssten. Aber es gibt auch Kritik an dieser Idee. Die Kritiker befürchten, dass die, die immun sind, dann Verwandte besuchen dürfen, vielleicht ins Fußballstadion dürfen, also vieles, was anderen nicht erlaubt ist. Und dass dadurch dann sowas wie eine Zweiklassengesellschaft entstehen könnte. Und eine weitere Befürchtung ist, dass sich Menschen dann versuchen, absichtlich infizieren zu lassen. Dadurch könnten die Zahlen dann wieder steigen. Also dieser Immunitätsausweis ist umstritten und deshalb hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt auch den Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten.
Die Corona-Pandemie ist etwas Historisches, das ist völlig klar. Diese Krise, diese Einschränkungen seit 7 Wochen jetzt bei uns, das macht was mit uns. Da sind sich die meisten sicher. Die Frage ist nur, was genau und wie lange wird was davon bleiben? Zum Beispiel auch in unserer Sprache. Wir schmeißen gerade völlig selbstverständlich mit Begriffen um uns wie Durchseuchung, exponentielles Wachstum, Flatten the Curve oder Polymerase-Kettenreaktion. Und das Dollste ist, die meisten können mittlerweile sogar recht flüssig erklären, was das alles ist. Vor 2 Monaten war das undenkbar. Was diese Pandemie und diese Krise mit unserer Sprache macht, darüber habe ich vorhin mit Jochen Hörisch gesprochen. Er ist emeritierter Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Herr Hörisch, ich habe jetzt nur mal eben ein paar beliebige Begriffe genannt, um die man in letzter Zeit kaum drum herum gekommen ist, auch bei uns im Programm nicht von hr-info. Aber was sagen Sie als Wissenschaftler, wie sehr haben die Pandemie und die Krise unsere Sprache schon verändert oder zumindest Einfluss drauf genommen?
Nun, ich denke, Sie haben es ja eindringlich anmoderiert und meine Antwort wäre, die Sprache hat sich fast so stark verändert wie unsere Lebensformen. Wir hätten das gar nicht für möglich gehalten, dass solche anspruchsvollen Begriffe, manchmal ja auch schrecklich klingende Begriffe wie Durchseuchung, Herdenimmunität. Wer von uns hat vor einem halben Jahr Herdenimmunität gesagt und gewusst, was das ist? Die Sprache hat sich fast so verändert wie unsere Lebensformen. Und die große Frage wird natürlich sein, wenn das Leben irgendwann mal wieder halbwegs normal wird, ob davon einiges übrig bleibt oder nicht. Also ob das eine an diese Episode, und hoffentlich bleibt es eine Episode, wenn auch eine bedeutende, gebundene Sprachveränderung ist, oder ob es strukturell unsere Sprache verändert.
Und von was hängt das ab, ob so Begriffe in unserem Wortschatz bleiben oder wieder verschwinden?
Naja, ob sie eben mehr als eine Ausnahmesituation betreffen, ob sie wirklich grundsätzlich etwa das Verhältnis verändern zwischen der Rhetorik der Wissenschaften und der Rhetorik der Politik. Wir machen ja einigermaßen erstaunt die Feststellung, dass Politiker wirklich wieder was zu sagen haben. Und irgendwelche Kritiker, die gesagt haben, aha, die Deutsche Bank ruft bei der Bundeskanzlerin an und sagt ja, was sie zu tun hat, liegen da einigermaßen falsch. Es ist ja umgekehrt, dass die Sprache der Politik auf einmal wieder eine sehr mächtige ist. Die Sprache der Politik versteckt sich aber vielleicht aus guten Gründen. Dann müsste man eben nicht sagen, verstecken, das wäre der falsche Ausdruck, sondern sie rüstet sich mit der Sprache der Wissenschaften. Und es sind ja die Virologen, von deren Existenz vorher keiner was wusste. Drosten ist ja jetzt sowas wie ein medialer Held. Er hat ja auch eine sehr gescheite Einstellung zu Rhetoriken und kann sehr erfolgreich, nicht bloß telegen, sondern auch rhetorisch erfolgreich kommunizieren. Also ob die Sprache der Wissenschaft auf einmal wieder eine ganz neue Valenz kriegt oder gerade eben nicht. Weil alle sagen, die Wissenschaftler sagen mal dies und mal das. Wie sollen wir dann noch durchblicken? Die korrigieren sich ja am laufenden Band selbst. Also es werden mächtige Sprachen, einflussreiche Sprachen, wer hat wem was zu sagen, neu austariert.
Wie unterscheidet sich denn die Rhetorik von Wissenschaftlern oder jetzt in dem Fall speziell von Naturwissenschaftlern von der Rhetorik in unserer Alltagssituation?
Ja, die Alltagssituation und die Wissenschaftskommunikation haben ja eben diese starke Gemeinsamkeit, dass sie sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Die Politik aber steht vor dem großen Problem, dass sie Entscheidungen treffen muss. Sie kann sich eben nicht hinter diesem nichts Genaues weiß man nicht. Wird das eine ganz große Krise oder ist das übertrieben? Haben wir das Pandemie-Paradox, dass wir eben durch die gute Behandlung der pandemischen Zahlen keine richtige Pandemie haben? Es ist alles gar nicht so schlimm. Reagiert man dann rhetorisch darauf, indem man sagt, ach, wir haben doch total übertrieben, was sollte der ganze Blödsinn? Oder sagt man, bravo, gut gemacht, es ist nicht zum Schlimmsten gekommen. Auch da merkt man, was für rhetorische Möglichkeiten man eben hat. Am allerspannendsten finde ich eine Diskussion, die sich langsam abzeichnet, ob man im Rahmen der feministischen Rhetorik sagt, Leute, guckt mal her, die Länder, die von Frauen regiert werden, wie Deutschland oder wie Finnland oder wie Taiwan, die stehen eklatant besser da als die Länder, die von Machos, die sich um Kopf und Kragen reden, regiert werden, wie Boris Johnson in Großbritannien, schweigen wir von Trump. Also es ist auch beim ganzen feministischen Sprachgehabe eben eine neue Diskussion fällig. Und Feilis spricht dafür, dass der Feminismus, über den man sich aus nachvollziehbaren Gründen ja auch das eine oder andere mal lustig gemacht hat, in dieser Pandemie-Diskussion neu punktet. Übrigens ist ja auch Corona ein Frauenname.
Jetzt haben wir ja gerade mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auch eine Naturwissenschaftlerin eben in der Politik an der Spitze der Regierung. Merkt man das auch? Also so wie Sie gerade vorhin gemeint haben, dieses vorsichtige Formulieren aus der Wissenschaft so abfärbt auf die Politik. Hat sie das generell sowieso schon immer so gemacht?
Ja, das wird ja aus nachvollziehbaren Gründen immer wieder herausgestellt, dass wir erstens eine Frau als Bundeskanzlerin haben, weit über 10 Jahre jetzt schon, und dass wir eben zweitens eine Naturwissenschaftlerin haben. Naturwissenschaften sind ja in der Regel klischeemäßig eher an Männer gebunden. Für die Geisteswissenschaften sind häufig Frauen zuständig, für Sozialwissenschaften auch, Almendinger und dergleichen. Aber wir haben eben die Konstellation, dass die mächtigste Person in Deutschland eine Frau ist, die aber sehr bewusst auf feministische Kampfrhetorik verzichtet. Aber sie ist eben eine Naturwissenschaftlerin, also entspricht damit eher einem männlichen Rollenideal, wissenschaftlich Karriere zu machen. Und das ist interessant zu sehen, dass die Wissenschaft und die Politik kooperieren und die Öffentlichkeit weiß nicht genau, wie sie damit umgehen soll. Macht man dann Verschwörungstheorien, die halten zusammen, oder sagt man, ach, ist das nicht sehr gut, wenn eine Politik so sachlich gemacht wird, wie sie eben in Deutschland gemacht wird? Das steht zur Diskussion, und ich sehe schon die Flut an Doktorarbeiten, aber auch an Kommentaren, an Diskussionen, an Talks, Runden und so weiter, die das in einem halben Jahr versuchen werden aufzuarbeiten. Wir machen das ja jetzt noch in der halbwegs Anfangsphase.
Was wissen Sie denn dazu aus der Medien- und Sprachforschung? Also entwickelt jede Krise so ihre eigene Sprache, kann man das sagen?
Ja, das spricht sehr viel dafür, dass etwa eine Finanzkrise, nicht der Kollaps der Finanzmärkte, das Beben an den Finanzmärkten und dergleichen mehr, ihre eigene Sprache entwickelt. Das gilt natürlich etwa auch für eine Krise im Sportbereich. Dann liegen natürlich Sportmetaphern. Wer hat wem ein Bein gestellt? Wer hat einen Foul gemacht? Was ist mit den Geldzahlungen, die da hin und her fließen? Also jede große systemische Krise entwickelt eigentlich ihre eigenen Sprachen. Und dass wir jetzt eben ein Virus im Mittelpunkt haben, passt ja irgendwie auch sehr gut zur Medien- und Informationsgesellschaft. Die meisten von uns wissen sehr genau, was Viren sind. Nämlich, wenn sie Angst haben, dass ihr Computer mit Viren infiziert wird. Und wir haben eben auch eine virale Infektion der Kommunikation und der Medientechnologie. Also klappt das Zoom-Programm, wenn ich auf Homeoffice umschalte und dergleichen mehr. Das ist ja eine gespenstische Konstellation, dass der Virenbegriff eben wirklich biologisch konnotiert ist in erster Linie. Aber für die allermeisten, die wir ja keine Corona-Infektion haben wir das große Problem, kriege ich jetzt eine virenverseuchte Phishing-Mail, und wie kann ich das erkennen und wie kann ich darauf reagieren?
Der MNS, der Mund- und Nasenschutz, fängt Tröpfchen ab, je nach Material, kleinere oder größere. Er fängt feuchte Aussprache ab, samt Viren, die da drin hängen. Aber er fängt auch ein Lächeln ab, ein Beben der Nasenflügel, ein Hochziehen der Lippen und was wir sonst noch so alles einsetzen an Mimik. Seit einer Woche leben wir jetzt mit der Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und seit einer Woche leben wir nur noch mit der Hälfte unserer Mimik, weil der Mundschutz sie verdeckt. Wie wirkt sich das aus auf die Art, wie wir miteinander kommunizieren? Darüber habe ich mit Dirk Eilert gesprochen, ein Fachmann für nonverbale Kommunikation und Autor des Buches Körpersprache entschlüsseln und verstehen. Herr Eilert, welche Chancen haben wir trotz Maske, die Emotionen und Stimmungen unserer Mitmenschen direkt zu erkennen?
Also die gute Nachricht ist in der Tat, dass die entscheidenden Signale, wenn wir mit anderen sprechen, sowieso im Augenbrauenbereich stattfinden. Das heißt, wir haben hier auch die Chance, wenn wir lernen, auf die feinen Signale der Augenbrauen zu achten, den anderen genauso gut zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel traurig sind, ziehen wir kulturübergreifend die Augenbraueninnenseiten hoch. Wenn wir ärgerlich sind, gehen die Augenbrauen zusammen. Wenn wir Angst haben, gehen die Augenbrauen hoch und zusammen. Das heißt, es gibt so eine Wellenform. Weil der entscheidende Punkt ist hier, Herr Höhmann, dass die Mimik die Bühne der Emotionen ist. Und die Augenbrauen werden sehr stark limbisch gesteuert über unser Emotionszentrum und vermitteln deswegen sehr direkt und unwillkürlich die Emotionen eines Menschen.
Und alles unterhalb der Augenbrauen fällt dann aber weg.
Exakt. Und das ist das Problem. Nicht wirklich im Gespräch an sich, da kann man das ein bisschen ausgleichen, aber der entscheidende Punkt ist, wenn wir neue Menschen kennenlernen, wenn wir einfach Fremden begegnen auf der Straße, weil wir haben einen Mechanismus aus der Steinzeit im Kopf und der heißt, dass wir ständig unbewusst die Umgebung nach Gefahr abscannen. Und wenn wir andere Menschen sehen, ist die erste unbewusste Frage, die wir uns stellen und die beantwortet unser Gehirn in 100 Millisekunden, Freund oder Feind. Und das Wichtigste, damit unser Gehirn erkennt, hey, der andere ist keine Gefahr für uns, ist in der Tat ein Lächeln. Und das fällt jetzt weg. Dadurch fällt einfach der Kontakt zu anderen schwerer. Und jetzt höre ich hier ganz oft, ja, aber ich lebe in einer Großstadt, da erlebe ich das eh nicht so oft, dass mich jemand anlächelt. Ich glaube, es sind
Sie leben doch dazu in Berlin, muss man dazu sagen.
Ja, genau, und dann auch in Berlin. Ja, es sind die kleinen Momente, die entscheidend sind. Nehmen Sie mal so eine Situation an der Kasse mit dem Kassierer oder der Kassiererin. Dieses kurze Lächeln, was man austauscht, das wird uns auffallen, dass das wegfällt und dass dadurch einfach ja die Interaktion so ein Stückchen anonymer und noch einsamer wird.
Jetzt haben ja viele schon irgendwie auch ein extrem sympathisches Lächeln so um die Augen rum, so kleine Lachfältchen. Kann man das daran nicht erkennen?
Doch, daran könnte man es erkennen, wenn denn nicht bei einem rein höflichen Lächeln die Augen ruhig bleiben würden. Also wenn wir rein höflich sozial lächeln, freundlich, dann bewegen sich nur die Mundwinkel, die Augen lachen mit, wenn wir uns wirklich freuen. Und deswegen ist hier an der Stelle auch mein Tipp, gerade jetzt darauf zu achten, in dieser Zeit, wo wir eine Maske tragen, wenn wir lächeln, innerlich wirklich so ein Gefühl von Freude zu erzeugen, weil dann lachen nämlich die Augen mit und dann können das Lächeln andere auch trotz Maske sehen.
Also das heißt, alles nochmal ein bisschen deutlicher, ein bisschen übertriebener quasi zu machen?
Ja, aber ich würde es nicht bewusst machen. Also nicht jetzt bewusst doller lächeln, dann sieht es eher aus wie eine Schmerzexpression im oberen Gesicht. Ja, dann denkt der andere, oh Gott, was habe ich denn gemacht? Sondern wirklich innerlich so ein Gefühl von Freude zu erzeugen. Und da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen um meine Augenpartie, weil die lacht dann von ganz alleine.
Ein Lächeln zu entdecken ist dann vielleicht auch noch relativ einfach. Was meinen Sie denn, welche Emotionen wird es am schwersten haben jetzt?
Also in der Tat ist das Lächeln, dadurch, dass es verdeckt ist, am schwersten, dadurch gar nicht mehr zu sehen. Es sei denn, es ist die Freude, dann lachen die Augen mit. Mhm. Ansonsten muss ich wirklich sagen, und da spricht die Forschung auch eine klare Sprache, wo man kulturübergreifende Signale analysiert hat. Wenn wir jetzt mal an die wichtigsten Emotionen wie Trauer, Angst, Ärger denken, die sehen wir im Augenbereich, wo es dann schwerfällt, also selbst Ekel, da ziehen sich die Augenbrauen runter, weil die Nase gerümpft wird, wo es schwerfällt, ist zum Beispiel Ekel, wenn wir nur die Oberlippe hochziehen oder auch Verachtung, wo wir nur den Mundwinkel kulturübergreifend einseitig einpressen. Diese Bewegung sehen wir dann eben nicht mehr.
Wenn die Mimik, ich sag mal jetzt quasi zur Hälfte wegfällt, kann man das irgendwie ausgleichen mit Gestik?
Nein, leider nicht. Die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Die Hände verraten uns eher was über die Gedanken, welche gedanklichen Konzepte jemand gerade im Kopf hat. Also wir sagen zum Beispiel, das ist eine runde Sache und formen mit den Händen einen Kreis, also bringen unsere Gedanken damit rüber. Und Studien haben gezeigt, dass die Mimik besonders wichtig ist, um eine Beziehung zum anderen aufzubauen. Also zum Beispiel auch Vertrauen. Die Hände sind wiederum wichtig, wenn es darum geht, Inhalte zu vermitteln. Also ich gehe mal kurz in die Schule. Einem Lehrer würde ich zum Beispiel immer empfehlen, erstens im Unterricht die Maske abzusetzen, damit die Schüler wirklich mimisch einen Kontakt zu ihm aufnehmen können. Gleichzeitig aber auch die Worte mit Gesten zu unterstreichen, aber das bitte auch in Zeiten, wo keine Maskenpflicht da ist, weil Studien haben gezeigt, wenn wir das, was wir erzählen, mit Gesten unterstreichen, dann merken sich die anderen besser, was wir gesagt haben. Und deswegen sind das zwei Ebenen, Inhaltsvermittlung über die Hände und die Beziehung, der Kontakt über die Mimik.
Das heißt, um das irgendwie ein bisschen vielleicht auszugleichen, müssen wir praktisch mit mehr Worten das Nonverbale irgendwie versuchen wettzumachen?
Genau, also was ich empfehle ist in der Tat, gerade in der Zeit, wo Gefühle zumindest im unteren Gesichtsbereich nicht mehr so zu sehen sind, mehr über Gefühle zu sprechen. Weil der entscheidende Punkt ist hier die Nähe, die dadurch verloren geht. Also jetzt nehmen Sie mal ein schönes Wetter, jemand hat eine Sonnenbrille auf, dann gucken Sie in ein regungsloses Etwas, da kriegen Sie nichts mehr mit. Das Fatale ist hier, wir Menschen sind Wesen, die auf Rückkopplung angewiesen sind. Da gibt es Studien zu, das ist das sogenannte Still-Face-Experiment, wo man Mütter und Kinder gefilmt hat, aus der Entwicklungspsychologie heraus. Und dann wurde die Mutter darum gebeten, die Mimik von jetzt auf gleich zu unterbrechen, also nicht mehr zu bewegen. Und dann sehen Sie dieses Kind, das Baby, wie es in kürzester Zeit anfängt, Stress zu kriegen und zu schreien. Und an diesem Beispiel sehen Sie, wir Menschen wünschen uns Rückkopplung. Jeder, der schon mal mit jemandem gesprochen hat und der keine Rückmeldung gibt, nicht mal lächelt oder nickt, der weiß, wie viel Stress das macht. Und eine Maske geht noch, weil wir die Augen sehen, aber Maske und Sonnenbrille, da kriegen wirklich fast alle Menschen Stress, weil sie nicht mehr mitkriegen, was los ist. Also deswegen mehr über Gefühle sprechen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch, die eigene Stimme so ein bisschen beobachten, weil die Maske hemmt ja nicht nur oder blockiert ja nicht nur den Blick, sondern die Maske hemmt ja auch die Stimme. Das heißt, die Stimme klingt ein bisschen dumpfer und leiser. Und jetzt fangen manche Menschen an, lauter zu reden. Und wenn ich jetzt so mit ihnen rede, weil ich denke, sie verstehen mich sonst nicht, und dann werde ich lauter und dann klingt meine Stimme auf einmal ärgerlich und dann kann es auch darüber wieder zu Missverständnissen kommen.
Wollte ich Sie gerade noch fragen, abschließend, rechnen Sie damit, dass wir in nächster Zeit viel mehr Missverständnisse haben werden? werden in unserer Gesellschaft?
Ich glaube in der Tat, dass wir dadurch mehr Missverständnisse haben und ich glaube auch, dass durch diese zusätzliche Anonymität der Maske, wir haben ja schon diese physikalische Distanz, sich einfach noch mehr Menschen einsamer fühlen und deswegen kann ich jeden wirklich nur ermuntern, gerade in dieser Zeit wirklich einfach nochmal empathisch und mit Mitgefühl rauszugehen und auf die Gefühle anderer Menschen zu achten und darauf einzugehen.
Übermorgen am Mittwoch erfahren wir Neues, dann wollen Bundesregierung und die Ministerpräsidenten beraten und entscheiden, wie es weitergeht in der Corona-Krise und wahrscheinlich werden es wieder Entscheidungen sein, die erstmal wieder nur für eine gewisse Zeit gelten. Ein paar Wochen wieder nur, mehr nicht, so wie jetzt zum Beispiel die Reisewarnung generell für die ganze Welt ja bis zum 14. Juni nur gilt. Und das wird für immer mehr Leute ein Problem, dass sie keine Perspektive genannt bekommen. Zum Beispiel eben für alle, die vom Tourismus leben und natürlich auch alle, die eine Reise gebucht haben für den Sommer. Die wollen ganz bald wissen, was geht, was nicht, wie bekomme ich mein Geld wieder und ähnliches. Eine Menge Fragen von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern drehen sich genau darum und die haben wir gesammelt und ich bin sie vor der Sendung durchgegangen mit dem Mainzer Rechtsanwalt Kai Motzkus, der sich unter anderem auf Reiserecht spezialisiert hat. Herr Motzkus, Laura Gast hat für die Sommerferien eine Rundreise mit der ganzen Familie durch Kolumbien gebucht. Die Flüge sind schon komplett bezahlt, die geplante Rundreise bis zu 20%. Sie schreibt jetzt, wenn wir die Rundreise bis 46 Tage vor Reiseantritt stornieren, verlieren wir die 20% Anzahlung. Die Stornogebühr für die Flüge beträgt 350 Euro pro Ticket. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich jetzt schon regulär stornieren soll oder ob ich abwarten soll, dass ich wegen Corona nicht reisen darf. Was würden Sie ihr raten, Herr Motzkus?
Ja, also das ist wirklich das Dilemma vieler Reisender in den letzten Wochen. Im Grunde ist es so, dass ich eine Pauschalreise immer stornieren kann. Das heißt, dann entfällt der Reisepreis, aber dann fallen die sogenannten Stornokosten an. Diese muss der Reisende tragen und je kürzer die Zeit zwischen Stornoerklärung und dem Reisebeginn ist, desto höher sind auch die Stornokosten. Die Stornokosten entfallen immer nur dann, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Das heißt zum Beispiel jetzt zur Zeit eine Pandemie, das ist ein außergewöhnlicher Umstand. So, jetzt will die Frau Gast mit ihrer Familie in den Sommerferien wegfahren und wir wissen natürlich nicht, wie die Situation in den Sommerferien ist. Es kann durchaus sein, dass dann kein außergewöhnlicher Umstand mehr vorliegt. Das heißt, wenn sie jetzt stornieren sollte, würde sie tatsächlich auf diesen Stornokosten sitzen bleiben. Wenn sie abwartet, ja, dann kann es durchaus sein, dass dann keine Stornokosten anfallen, weil zum Beispiel die Reisewarnung, die jetzt verlängert wurde, nochmals verlängert wird oder der Reiseveranstalter wird von sich aus von dem Reisevertrag zurücktreten, weil er die Reise gar nicht durchführen kann und dann fallen eben auch keine Kosten an. Also die Schwierigkeit ist wirklich abwarten oder nicht abwarten. Wer den Mut hat, sollte abwarten und dann unter Umständen eben nichts bezahlen. Wem das alles zu riskant ist, der sollte natürlich frühzeitig stornieren und dann wenig Stornokosten tragen. Also die Wahrheit liegt hier wie immer so dazwischen.
Familie Friedmann hat jetzt einen Flug nach Madeira mit Condor gebucht. Vom Hotel haben sie schon die Nachricht, dass sie nicht kommen können. Die Frage ist, welche Rechte haben wir auf Rückzahlung des Flugpreises in so einem Fall?
Also da ist es eigentlich relativ einfach. Wenn die Fluggesellschaft hier in diesem Fall Condor nicht leisten kann, das heißt nicht fliegen kann, dann hat natürlich die Familie Friedmann auch einen Anspruch auf Rückzahlung des Flugreisepreises.
Ähnlich geht's auch Friedhelm Jansing. Eurowings hat seinen gebuchten Flug schon gestrichen. Er wollte dann über sein Reisebüro eine Rückzahlung haben. Lufthansa hat ihm dann eine Mail geschickt, dass es sich um höhere Gewalt handle und er einen Gutschein akzeptieren müsse oder, falls er Geld will, er mit sehr hohen Stornierungskosten leben müsste. Was kann er dagegen machen? Lufthansa hat die Flüge gestrichen, nicht er, sagt er.
Das ist richtig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Antwort von Eurowings oder auch Lufthansa ist gelinde gesagt Unfug. Die Reise kann nicht so erfolgen wie gebucht. Das heißt, der Flug kann nicht erfolgen. Die Leistung kann nicht erbracht werden. Ein Vertrag bewirkt ja immer Leistung und Gegenleistung. Das heißt, auf der einen Seite der Flug, auf der anderen Seite Flugpreis. Kann der Flug nicht geleistet werden, dann muss ich auch den Flugpreis nicht bezahlen. Wenn er bereits bezahlt ist, dann habe ich einen Anspruch auf Erstattung dieses Flugpreises. Ich muss mich dann weder auf einen Gutschein noch auf irgendwelche Stornokosten zurückziehen lassen. Empfehlung ist, Lufthansa oder Eurowings eine Frist setzen, die datumsmäßig bestimmt ist. Wenn ich dann mein Geld nicht bekomme, dann wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als Klage zu erheben oder einen Mahnbescheid zu erwirken.
Aber das ist ja ein Problem mit den Gutscheinen generell. Also das wollten ja eigentlich viele machen. Das heißt, man muss das generell nicht akzeptieren mit den Gutscheinen.
Den Gutschein muss ich generell nicht akzeptieren. Also diese Gutscheinlösung, die ja die Bundesregierung auf den Weg bringen will, die muss im Grunde von der EU-Kommission abgesegnet werden. Und da gab es ja Anfang der Woche oder letzter Woche die Stimmen aus der EU-Kommission, die das eigentlich nicht befürworten, diesen deutschen Sonderweg. Das heißt, ich muss keine Gutscheine akzeptieren. Und Stornokosten natürlich in diesem Fall schon gar nicht, weil die Leistung kann ja von Eurowings nicht erbracht werden. Also ist ja nicht so, dass der Herr Jansing diesen Flug storniert, sondern Eurowings kann schlicht gesagt nicht fliegen.
Dann hat uns Peter Ellekotten geschrieben, er hat für Ende August eine Reise in die Türkei gebucht und auch schon angezahlt. Im Juli wäre die Restzahlung jetzt fällig. Wie verhalten wir uns, schreibt er, wenn es länger dauert mit den Sperren bei der Restzahlung? Also mit der Anzahlung als Gutschein bei Ausfall hätten wir kein Problem, sagt er, nur mit der Restzahlung, wenn es dann eben doch nicht klappt.
Also da rate ich im Augenblick allen Reisenden an, die Restzahlung zurückzubehalten. Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben wirklich die Situation, dass die Reiseveranstalter nicht gewillt sind, den Reisepreis zurückzubezahlen. Und wenn ich jetzt schon absehen kann, dass ich in 1-2 Monaten meinen Urlaub nicht antreten kann, dann würde ich auf jeden Fall diese Restrate nicht bezahlen, um eben dann nachher nicht meinem Geld, ich sage es jetzt einfach mal salopp, wie es ist, hinterherzulaufen.
Und da kann einem dann auch nicht irgendwie ein Strick draus gedreht werden, weil man die Restzahlung nicht pünktlich gezahlt hat?
Naja, der Reiseveranstalter wird nicht leisten können. Die Reise kann nicht stattfinden. Das heißt, ich zahle ja sehenden Auges auf eine Leistung, die nicht erbracht werden kann. Ja, also ich würde hier den Spieß in der Tat umkehren und sagen, lieber Reiseveranstalter, du kannst nicht leisten, also werde ich auch meine Gegenleistung erstmal zurückhalten, bis die Situation geklärt ist.
Viel dreht sich da jetzt ja um Flugreisen, was wir bisher schon gehabt haben. Ist klar, da ist alles am Boden. Aber es gibt ja auch noch andere Reisemöglichkeiten. Luis Alberto Pavez Sandoval wollte im Mai mit der Bahn zu einem Konzert nach Hamburg fahren. Die Bahn hat die Fahrt aber nicht gut geschrieben, weil die Kulanzregelung nur bis Ende April vorgesehen ist. Und er fragt jetzt, was kann er da tun?
Ja, das sehen wir im Grunde, wenn ich Leistungen einzeln buche, bin ich schlechter gestellt als bei Pauschalreisen. Hier ist es in der Tat so, die Bahn fährt. So, ich könnte die Leistung im Grunde in Anspruch nehmen. Das Konzert ist jetzt entfallen, das heißt, mein Grund nach Hamburg zu fahren ist entfallen, aber die Bahn fährt, das heißt, im Grunde verfällt dann mein Ticket und dann bleibe ich auf meinen Kosten leider sitzen.
Herr Motzkus, Kai Bronowski hat eine grundsätzliche Frage zu Bestimmungen in den AGB, den allgemeinen Geschäftsbestimmungen. Konkreter Anlass ist Novasol, ein Anbieter von Ferienhäusern. Er schreibt, das Unternehmen hat 2017 satte 370 Millionen Euro Umsatz gemacht. Jetzt haben sie mit Wirkung zum 13. März ihre AGB geändert und nehmen sich das Recht heraus, alles von Kunden eingenommene Geld zu behalten, auch wenn sie das Mietobjekt wegen Corona oder anderer außergewöhnlicher Umstände gar nicht bereitstellen können. Herr Bronowski will jetzt wissen, kann ich ein Grundrecht aus dem BGB einfach mittels einer versteckten Klausel in den AGB beugen?
Ja, bevor ich die Antwort gebe, also ein Grundrecht ist das ja nicht. Grundrechte kennen wir nur aus dem Grundgesetz. Das
also ein Grundrecht auf Urlaub gibt es eben nicht. Ne?
Das gibt es eben nicht. Ja, also die Regelungen, die privaten Regelungen sind vereinfacht gesagt im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. In der Tat kann ich AGBs ändern. Die gelten allerdings dann nicht für einen bereits abgeschlossenen Vertrag. So, das heißt, im Grunde ist es so, wenn ich vor dieser AGB-Änderung meinen Vertrag abgeschlossen habe, gelten die alten AGBs. Und im Übrigen ist es so, dass diese AGB-Regelung, diese Klausel meines Erachtens sowieso unwirksam ist, weil wir haben auch hier wieder Leistung und Gegenleistung. Leistung wäre das Ferienhaus. Und auf der anderen Seite die Gegenleistung, das Geld. Der Vermieter des Ferienhauses muss dieses auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Das steht im Gesetz so drin. Ja, der Vermieter muss die Mietsache zum Mietgebrauch bereitstellen oder zur Verfügung stellen. Das kann er nicht, weil, aus welchen Gründen auch immer, Ferienhäuser im Augenblick nicht vermietet werden können etc. Und deshalb habe ich Anspruch auf Geld zurück. Das ändert auch nichts an dieser AGB-Regelung. Nur durch diese Regelung werden wir natürlich mehr Rechtsstreitigkeiten haben. Mit Novasol sind mir auch mittlerweile gut bekannt. Das landet dann alles vor Gericht leider und wird den Verbraucher wieder viele Nerven und Geld kosten.
Reinhold Leukel hat für Mitte Juni eine Nordkap-Kreuzfahrt gebucht und er fragt jetzt, jetzt sind ja bis Ende August alle Großveranstaltungen untersagt. Trifft das auch für eine Kreuzfahrt zu? Denn da sind ja auch, sagt er, mehrere tausend Gäste an Bord und die können sich da unmöglich aus dem Weg gehen auf so einem Schiff. Wann spätestens muss der Veranstalter seine Kunden informieren, wenn die Reise storniert werden muss?
Oha, ob das eine Großveranstaltung ist, nun stellt sich mir die Frage, würde ich jetzt nicht unbedingt so bejahen. Es ist auf jeden Fall eine Reise und ob die so durchgeführt werden kann, ist eben auch die Frage. Also ich würde mich hier genau nochmal an der Stelle von Herrn Leukel informieren, was der Reiseveranstalter geplant hat. Ja, der Reiseveranstalter kann dann zurücktreten oder muss dann zurücktreten, wenn klar ist, dass er die Reise nicht durchführen kann. Ich würde hier den Reiseveranstalter anschreiben, ihm eine Frist setzen und gucken, was passiert.
Über Ferienhäuser haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen und Ferienwohnungen. Jetzt hat Familie Elsner was Spezielles. Sie hat nämlich seit Januar in Österreich eine Hütte gemietet und zwar für ein ganzes Jahr. Jetzt können sie die Hütte natürlich seit Ende Februar nicht mehr nutzen, zahlen aber trotzdem jeden Monat 400 Euro. Und die Familie fragt jetzt, ob sie für die Zeit, in der sie die Hütte nicht nutzen können, irgendwas geltend machen können.
Das ist in der Tat eine sehr knifflige und sehr spezielle Frage, die mir wirklich in den ganzen Wochen, in der wir über Corona reden, noch nicht untergekommen ist. In der Tat muss man hier auf den Vertragszweck meines Erachtens abstellen. Wenn es zum Beispiel ein Zweitwohnsitz ist in Österreich, dann bin ich der Auffassung, dass die Familie Elsner auf jeden Fall die Miete leisten muss, wenn der Vermieter die Mietsache zur Verfügung stellen kann. Wenn es eine Hütte ist, die lediglich zu Ferienzwecken vermietet ist, ja, dann kann es durchaus sein, dass sie das Geld zurückbekommen. Allerdings müsste man hier wirklich noch ein paar Fragen stellen, wie der Vertrag auch ausgestaltet ist, weil in der Tat scheint es ja so, sie können die Hütte jederzeit nutzen, können dahin fahren, wann sie wollen. Ob das eine reine Ferienhütte ist, frage ich mich. Mhm. Also da brauchen wir noch ein paar Details. Aber vom Prinzip her müssten sie Miete zahlen, wenn das ein Zweitwohnsitz zum Beispiel wäre.
Ja, wie ist es denn generell mit Reisen in eigene Ferienhäuser und Wohnungen? Also egal, ob jetzt Eigentum oder eben angemietet. Toja Bandke schreibt zum Beispiel, ich habe Ende Juni Urlaub, möchte mit meinem Partner eigentlich endlich zu meiner Mutter an die Nordsee in unser Haus dort. Habe sie seit Monaten nicht mehr gesehen und sie leidet sehr darunter. Ist so eine Reise möglich?
Also da muss man natürlich erstmal gucken, in welches Bundesland sie fährt. Wir haben ja, sagen wir, in den 16 Bundesländern auch 16 verschiedene Corona-Verordnungen, die ständig angepasst und erneuert werden. Also jetzt ab heute Montag haben wir auch wieder eine neue Regelung auch für Hessen. In Niedersachsen waren bisher, und das gilt wohl auch noch bis zum 17. Mai, private Besuche im privaten Wohnraum verboten. Und dazu gehören meines Erachtens auch Zweitwohnungen. Ja, also es gab Bundesländer, die also die Reisen zu Zweitwohnsitzen verboten haben. Also meine Empfehlung ist immer, in die spezielle Corona-Verordnung des Bundeslandes zu schauen, in das ich reisen möchte, um da auf der sicheren Seite zu sein. Generell würde ich sagen, dass in diesem speziellen Fall das durchaus noch verboten sein kann, zumindest für Niedersachsen.
Aber da gab es doch jetzt auch schon Klagen und auch Urteile, oder? Dass eben das nicht so ganz rechtens ist mit dem Zweitwohnsitz, dass man das verbietet.
Ja, also für das Saarland wissen wir das. Da wurden Teile der Corona-Verordnung aufgehoben. Wie das jetzt im Speziellen für Niedersachsen oder auch Schleswig-Holstein ist, das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Da sind mir auch keine Klagen bekannt. Vom Prinzip her ist es so, dass eben, wenn es zu Ferienzwecken auch ist, dann wäre die Reise sowieso auch verboten.
Mhm. Zu Ferienzwecken, das ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage, denn Hotels haben ja zu Ferienzwecken zum Urlaub machen an sich ja eigentlich gerade geschlossen. Es hat uns aber jetzt jemand noch gefragt, der seinen Namen nicht genannt hat. Darf man in einem Hotel übernachten, wenn man zum Beispiel umzieht oder Eltern in einer anderen Stadt im Pflegeheim besuchen möchte?
Auch da kommt es natürlich darauf an, in welches Bundesland ich fahren möchte. Ja, da muss ich also auch wieder genau in die Corona-Verordnung gucken. Für unser schönes Hessen kann ich sagen, dass Übernachtungsangebote für notwendige Zwecke erlaubt sind. Das heißt zum Beispiel, ich ziehe um, kann nicht in meine neue Wohnung und muss ja irgendwo unterkommen. Dann kann ich natürlich auch ins Hotel für ein paar Tage ziehen oder wenn ich zum Beispiel meine pflegebedürftige Mutter besuchen möchte oder sie auch unterstützen möchte und nicht bei ihr wohnen möchte, da bin ich schon auch der Meinung, dass das ein notwendiger Zweck ist, der den Aufenthalt in einem Hotel gestattet. Man muss immer natürlich auf den Einzelfall gucken und wir sehen einfach, dass es zu Zeiten von Corona keine Standardantworten geben kann.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagmorgen.